Hi Philipp hier. Ich will heute nochmal eine Episode mit dir teilen, die wir schon mal hochgeladen haben. Episode 172. Da geht es um die drei Urinstinkte und die Überlebensängste, die damit verbunden sind. In der Enneagrammwelt nennt das man auch die Enneagramm-Subtypen. Das ist ein sehr spannendes Thema und für Pam und mich auch echt total relevant und wichtig, weil es auf einer Ebene operiert, diese Urinstinkte, die man oft gar nicht im Bewusstsein hat. Also wirklich auf Instinktebene. Sie wollen uns am Überleben schützen, sie wollen uns unterstützen, uns sicher zu fühlen. Und das ist der selbsterhaltende Urinstinkt, der 1:1 sexuelle Urinstinkt und der soziale Urinstinkt. Und wie die mit unseren Überlebensängsten zu tun haben und was das mit dem Enneagramm zu tun hat und welche Entwicklungswege man damit beschreiten kann, das geht zum einen in der Episode darum, da gehen wir darauf ein. Und zum anderen haben wir da auch ein Seminar dafür, das einzige Online-Seminar, das wir haben, von Donnerstag bis Samstag im Januar, vom 29. bis 31. Januar. Und wenn du da dabei sein willst, dann vertiefen wir wirklich und erforschen die Ängste, die unterhalb dieser Instinkte liegen, beziehungsweise warum diese Instinkte überhaupt so unbewusst und sofort in uns anspringen, weil Ängste ausgelöst werden, die uns dann zu einem Subtypverhalten treiben. Da hat die Leidenschaft damit zu tun und ganz viel der Enneagrammstil damit zu tun. Das werden wir alles ausführlich erklären, aber auch in vertiefenden Übungen gemeinsam im Austausch in der sogenannten mündlichen Tradition. Also in dem voneinander, miteinander lernen, werden wir das erforschen. Wir hoffen, du bist dabei. Und tatsächlich will ich noch eine ganz besondere Sache mit dir teilen, nämlich für die ersten drei Personen, die sich anmelden, jetzt quasi über diesen Podcast, wollen wir eine besondere Möglichkeit geben, nämlich dass wir das Seminar günstiger anbieten, und zwar für 200 € günstiger. Was du dafür tun musst, ist uns eine E-Mail zu schreiben, also eine E-Mail an podcast@enneagramgermany.de. Und wenn du uns dann schreibst und die ersten drei, die uns schreiben, bekommen diese Vergünstigung. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir hoffen, du bist dabei und viel Spaß mit der Episode jetzt. Wenn etwas in meinem System passiert, das mein Überleben in Frage stellt, dann springt ein Verhalten an für jeden Enneagrammstil unterschiedlich.
Dann bekomme ich so spezifische Informationen, noch tiefer, noch klarer.
Ein animalischer Trieb in uns, der für unser Überleben sorgt.
Wir wollen hier und heute eine Antwort geben auf die Situation mit den Reflexionsmöglichkeiten, die ich heute habe und nicht die, die ich mit 6 Jahren als Kind entwickelt habe.
Die Frage ist, wie viel Angst triggern Sie, wenn du sie nicht auslebst? Wie viel kontrollieren Sie dein Leben unbewusst?
Und in diesem Satz ist schon die Information, warum das Potenzial für Entwicklung so groß ist in dieser Subtyp-Lehre.
Moin Pam.
Ja, hi Philipp. Kleine Vorwarnung heute Morgen. Ich habe eine interessante Stimme, also ich bin ein bisschen erkältet. Ich werde mein Bestes tun, aber es kann hier und da mal einen kleinen Hustenanfall geben oder mal gucken, wie ich heute Morgen bestehe. Aber ein interessantes Thema. Ich finde, mit diesem Thema, wir erfüllen die Wünsche für viele, viele Hörer, die immer wieder schreiben, bitte, bitte spreche über, und du darfst das Thema einführen.
Ja, die sogenannten Subtypen, Enneagramm-Subtypen. Die Tage werden wieder kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen und im Januar gibt es unser Subtypen-Seminar. Und die Enneagramm-Subtypen wollen wir dieses Mal auf jeden Fall beleuchten und so beleuchten, wie wir sie lehren. Ich vermute, es könnte ein bisschen anderer Ansatz sein als bei anderen Enneagramm-Schulen. Weil direkt vorneweg, für uns gibt es nicht 27 Enneagrammstile, sondern 9. Und alle Enneagrammstile haben drei Urinstinkte. Jeder Mensch hat drei Urinstinkte. Und ja, die leben wir
Jede
auch.
Lebewesen, jede Lebewesen, also wir sprechen über Instinkte, die das Überleben sichern. Jede Lebewesen hat sie.
Ja, und so eine kleine Übersicht. Also wir wollen definitiv über die Urinstinkte einmal sprechen und diese dann einordnen mit den Enneagramm-Subtypen, weil das sind, die sind zwar artverwandt, aber die kann man auch ein bisschen differenzieren. Dann wollen wir die Subtypen einmal beschreiben und dann wollen wir auch vertiefen, wie kann man denn jetzt mit denen sich entwickeln und weiterarbeiten. Stichwort Perspektivwechsel. Ja, und wir fangen einfach mal an. Ich habe ja tatsächlich eine relativ lange Online-Videokurs, so nenne ich es jetzt mal, mit Übungen bei unserem lieben Almas.
Ja, bei unser
genau.
Almas, ja.
Zu den drei Instinkten, Urinstinkten. Und ja, das war auf jeden Fall sehr bereichernd und natürlich lassen wir das jetzt auch in unser Seminar einfließen. Und es ist so, diese drei Instinkte, sie sind selbsterhaltend, der selbsterhaltende Instinkt, Überlebensinstinkt, der sexuelle, auch genannt 1:1 Instinkt und dann der soziale Instinkt, also Gruppen. Diese drei Instinkte sind für jedes Lebewesen, für jeden Menschen, für alle mindestens wahrscheinlich Säugetiere, absolute Grundlage zum Überleben. Und die sind auf einer Ebene, die tatsächlich ein animalischer Trieb in uns, der für unser Überleben sorgt. Und da müssen wir noch gar nicht das Enneagramm erwähnen, weil das ist Biologie, das ist Instinkt, das ist so tief im Unbewusstsein, im Unterbewusstsein, dass das Enneagramm noch gar nicht da ist. Also es gibt noch keine Relevanz dafür. Die kommt erst dann später. Ja, ergänze gerne.
Also ich mag gerne einfach unser Handout. Der erste Satz in unser Handout. Es gibt drei Urinstinkte, die alle Lebewesen gemeinsam haben, um ein gesundes Überleben zu gewährleisten. Dieser Satz sagt es schon, worum es geht. Ja. Und in diesem Satz ist schon die Information, warum das Potenzial für Entwicklung so groß ist in dieser Subtyp-Lehre. Es ist schon mächtig, wenn wir gut anfangen können, also wir fangen ganz klein, Sherlock Holmes, die Indizien sammeln für unser Subtyp. Und wenn wir damit arbeiten, fleißig arbeiten, dann haben wir unglaubliche Potenziale, Entwicklungspotenziale, die auch wieder, wie alle Enneagramm-Arbeit, sehr stark beeinflusst erstmal meine Beziehung zu mir, mein Umgang mit mir in der Welt, dann mein Umgang mit einer anderen Person, also jeweils Situation, wo ich mit einer zweiten Person unterwegs bin und dann eben auch dieses Gruppe, Community, wo ich unterwegs bin, wo ich andere Leute tangiere, in der Familie, im Alltag, bei der Arbeit, wo auch immer. Also die Potenziale für Entwicklung sind sehr groß und ich finde auch sehr spezifisch.
Ja, genau. Ich finde sehr wichtig an dieser Stelle, warum sind diese Urinstinkte so mächtig? Warum haben sie letztendlich so einen wichtigen Stellenwert in uns? Erstens, weil sie komplett unbewusst sind und also solange wir nicht drüber reden. Und wie Leute, die uns folgen, hoffentlich wissen, wir wollen Bewusstsein in unser Leben bekommen und mehr verstehen, mehr erkennen und auch Verhaltensmuster, die uns letztendlich absorbieren, dass wir keine Wahl haben, wir funktionieren einfach nach einem animalischen Trieb. Diese wollen wir gerne entlarven und bewusster werden. Das heißt, diese drei Urinstinkte sind mächtig, weil sie erstens uns unbewusst halten und zweitens, wenn wir tatsächlich das Bewusstsein entwickeln, wann springt es an, was macht es mit mir, warum verhalte ich mich wie, dann erkennen wir relativ schnell, dass darunter Ängste sind. Und diese Ängste, wenn wir ein Urinstinkt eventuell nicht ausleben, was unsere Biologie uns jetzt sagt, du musst jetzt gerade überleben, sorge für dich. Und das tun wir plötzlich nicht. dann kommen da Ängste in unser System, die existenziell sind.
Ja, ich würde gerne an der Stelle sagen, wenn wir sie nicht gehorchen.
Ja, genau. Ja.
Weil der Instinkt springt schon an.
Ja.
Auch
ja, ja.
Nach noch so viele Jahre Entwicklungsarbeit, irgendwo springt dieser Instinkt an. Aber wenn wir es erkennen können und uns, na stopp, und nicht in die Automatismus mitfließen, sondern einfach stopp, ein bisschen Praxis machen, dann bekommen wir die Chance für eine freie Wahl und erweiterte Möglichkeiten in unser Denken, in unsere emotionalen Reaktionen und im Verhalten.
Genau. Und jetzt frage ich dich, Pam, wenn die so mächtig sind und wenn die so viel Ängste auslösen können, warum hilft das Enneagramm bei dieser Arbeit? Was macht das Enneagramm so besonders, mit diesen drei Urinstinkten umzugehen?
Also sobald wir darüber reden, dass wir irgendeinen Automatismus stoppen, reden wir in die Sprache der Psychologie über Disidentifizieren. Also wir sind identifiziert, wir haben eine Person, wir haben eine Grundlebensstrategie entwickelt, um gut durchzukommen. Wie wir wissen, die wird auch geschützt durch Abwehrmechanismen. Und wenn wir jetzt diese Selbstreflexion, Bewusstseinsarbeit machen und wir wollen bestimmte Automatismen stoppen, eben diese Reaktion, diese Subtyp-Instinkt-Reaktion, wenn wir das stoppen, dann machen wir Disidentifikationsarbeit. Also wir lösen uns von den Automatismen und wollen Freiheit, freie Wahl, freie Wille. Wir wollen hier und heute eine Antwort geben auf die Situation mit den Reflexionsmöglichkeiten, die ich heute habe und nicht die, die ich mit 6 Jahren als Kind entwickelt habe. Mhm. Und wenn wir das alles gut reflektiert haben und auch begriffen, es ist ja immer, wenn wir uns bewegt haben, ein bisschen Praxis von die Theorie der Subtypen, weil man kann ganz viel Bücher lesen über Subtypen und also man kann sich unheimlich lange damit beschäftigen. Ja. Und was ich erlebe oft ist einfach die Diskussion, bin ich das oder das oder das? Also da wird so viel Zeit damit verbracht.
Welcher Subtyp bin ich? Ja.
Ja, welcher bin ich? Aber wenn ich ein Stück weitergehe in dem Sinne, ich kenne meinen Enneagramm-Stil, das habe ich auch für mich gut geklärt. Aber dann kommt Subtyp-Beschreibung von diesen drei unterschiedlichen Subtypen, also selbsterhaltend, 1:1 und sozial. Dann bekomme ich so spezifische Informationen, die dieses, meinen eigenen Stil erkennen, noch konkreter macht, noch tiefer, noch klarer. Es gibt einfach überhaupt keine Frage mehr. Auch wenn es immer noch eine Frage gibt, welche mein Hauptsubtyp ist. Das kann noch lange bleiben. Aber ich habe meinen Stil immer klarer, weil es so spezifische Verhaltens beschreibt, die ich nicht mal in meiner Grundlebensstrategie für mich bisher erkannt habe. Es gibt so große Chancen mit meinem Stil und dann zu wissen über diese drei Subtypen. Aber wir sind uns einig, ich bin auch mit diesen Subtyp-Verhalten unterwegs, diese drei Urinstinkte, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, welchen Enneagramm-Stil ich habe. Ja. Und man könnte mit den Instinkten arbeiten, ohne Enneagramm, um fair zu sein.
Auf jeden Fall. Könnte man. Das könnte man. Und das ist auch sicherlich, können Früchte tragen, definitiv. Also das will ich gar nicht irgendwie schlecht reden. Aber was ich so spannend finde, ist, ergänzend zu dem, warum ist das Enneagramm so hilfreich jetzt an dieser Stelle, ist, weil diese Subtypen, wie man sie nennt, diese drei unterschiedlichen Verhaltensweisen für jeden Enneagrammstil, wenn diese Urinstinkte übernehmen, die sind einfach sehr präzise, bringen sehr viel Verständnis, machen es konkreter, decken Dinge auf, die man sich vielleicht sein Leben lang, wenn man sich mit Urinstinkten beschäftigt, nicht von selber drauf kommen würde, so nach
nicht
dem
bewusst werden, ne?
Nicht wie so ein bisschen, man zieht die Gardine auf und erkennt plötzlich, da ist was ganz anderes dahinter, als ich dachte.
Ja.
Also es ist schon sehr hilfreich, das Enneagramm zu nutzen, um mit diesen drei Urinstinkten arbeiten zu können.
Absolut. Also es wird einfach alles viel konkreter. Es ist immer dieses Bild von, ich habe eine Landkarte, man beginnt mit einem auch schon mit einer komplizierten Landkarte, aber wir begreifen es noch nicht. Wir haben noch nicht alles erforscht. Aber mit dem Subtyp-Verhalten haben wir wieder sehr viel mehr Detail, was wir erforschen können aufgrund von dieser Landkarte, was das Enneagramm uns bringt. Ich möchte auf diese Thema Disidentifikation zurückkommen. Mhm. Im Grunde sind alle Entwicklungsschritte, die wir machen wollen, die können gemischte Gefühle auslösen.
Und, oh ja.
Ja, und ich will mich weiterentwickeln. Ich will nicht mehr gezwungen sein, diese Automatismen auszuleben. Also ich will schon meinen Stopp haben. So in dem Moment, wo ich Stopp mache, kommen tiefere Schichten hoch und dann kommt halt auch Angst hoch, aus gutem Grund, weil damals, wie gesagt, in jungen Jahren, haben wir wirklich geglaubt, dass, was wir entschieden haben, dieses Verhalten zu entwickeln, war für uns lebensnotwendig oder sehr notwendig, wenn ich mit einer anderen Person unterwegs war oder schien sehr notwendig in der Gruppe, in der Familie, in Sportgruppe, in der Klasse, wo auch immer ich mit in einer Gruppe war. Also diese Angst, die hochkommt, ist berechtigt, nur es ist halt zum großen Teil Angst, die alt ist, basierend auf alte Glaubenssätze, alte Grundlebensstrategien. Das heißt, wenn ich wirklich gute Subtyp-Arbeit mache, mit meinen Subtypen arbeiten möchte, dann brauche ich Mut und ich brauche ein großes Ja zu Entwicklungsarbeit, die auch gemischten Gefühlen auslösen kann.
Mhm, mhm. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also wie alles, was wir machen, wir versprechen keinen einfachen Weg, aber wir können definitiv sagen, unser Anspruch, unsere Haltung ist, dass wir begleiten in jeglicher Tiefe, egal wie tief, wir sind dabei.
Ja.
Und dahingehend auch einfach mehr Klarheit für das erwachsene heutige Du, das erwachsene Ich,
genau,
zu sagen, du kannst halten, egal was da passiert, egal welche Ängste hochkommen.
Also mit einer guten Körperpraxis können wir sozusagen alte Glaubenssätze und Ängste auf den heutigen Stand bringen und erkennen, dass hier und da, wenn wir uns erstmal daran gewöhnt haben, die unterschiedlichen Perspektiven zu üben und einzunehmen, also nicht nur auf unser sogenannter Hauptsubtyp unterwegs zu sein, je mehr wir uns daran gewöhnen, umso mehr Freiheit, Souveränität. Also dann kommen einfach diese wirklich schönen Erfahrung von Präsenz und hier und jetzt und Kraft nicht mehr so wackelig. Die Urinstinkte können uns nicht mehr so leicht aus der Fassung bringen.
Und an der Stelle noch ein letztes Argument für unser Seminar. Es ist tatsächlich nicht so, dass wir uns über die Subtypen unterhalten und dass unser Ziel dieses Seminars ist, dass du am Ende des Tages rausgehst oder am Ende der 3 Tage online. Übrigens, dass du da rausgehst und dann sagst, oh, jetzt weiß ich, welchen Subtyp ich habe und danach ist ungefähr so, jetzt kann ich mein Leben weitermachen. Sondern wir wollen einfach darauf achten, dass wir über die Themen sprechen, die uns wirklich bewegen, die uns auch unseren freien Willen kontrollieren, übernehmen, absorbieren. Und da nutzen wir eben gerne tiefe Gespräche und auch Körperpraxis und auch den Austausch untereinander mit Übungen und so weiter in diesem Seminar. Also genau, ich glaube, das reicht erstmal dazu.
Ja, immer wieder die mündliche Tradition, die Selbstreflexion, mündliche Tradition plus Körperpraxis.
Ja, ja.
Das sind einfach sozusagen die Go-Tos auf einen Entwicklungsweg mit dem Enneagramm und ganz besonders mit Subtypen.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Subtypen. Also wir haben es ja schon gesagt, es gibt 3 verschiedene. Der selbsterhaltende Subtyp oder auch Urinstinkt, dann der sexuelle 1:1 Urinstinkt oder Subtyp und der soziale. Und wir können ja erstmal ein bisschen beschreiben, was macht die unterschiedlich, worauf achtet dieser Instinkt, wie will er uns gut überleben lassen? Für alle Lebewesen, wie gesagt, dieser Welt, es ist wirklich ein animalischer Trieb, kann man fast sagen. Also erstmal, wir sind hier auf der Ebene des Stammhirns, also existenzielle Ebene Stammhirn. Das heißt, es ist so wie Fight, Flight, Freeze, diese Kampf, Flieh, Erstarren, Reaktion. Es ist eine stammhirnige, instinktive Reaktionsebene. Und Es ist oft eine Frage, wenn etwas in meinem System passiert, dass mein Überleben, meine Beziehung, 1:1 Beziehung oder meine Gruppenzugehörigkeit in Frage stellt, dann springt ein Verhalten an, für jeden Enneagramm-Stil unterschiedlich. Und der Selbsterhaltende beschäftigt sich einfach viel stärker damit, mit dem Überleben an sich. Also wirklich ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, mein Schlaf, Fitness, meine Stärke, meine Gesundheit, mein Einkommen, finanzielle Sicherheit. Also diese Sachen, die wirklich uns das Überleben als physischer Körper ermöglichen. Das sind die Instinkte des Selbsterhaltenden. Und ich würde sagen, der ist auch wirklich der als letztes, egal ob man jetzt primär diesen Subtyp hat, aber auf einer animalischen Ebene ist das der letzte Instinkt, der für uns kämpft. Also ja. ein nicht konditionierter, nicht erlernter Instinkt sozusagen.
Ja. Ich muss immer dran denken, es wird immer einfacher. Also das Leben ist kompliziert, aber je mehr Not du erlebst im Leben, es wird immer einfacher. Und irgendwann sind nur zwei Dinge wirklich nötig für diesen Moment überleben, ist Wasser und Luft. Und irgendwann ist nur noch Luft. Also, ne? Also wenn man wirklich das genau hinschaut, was ist ein selbsterhaltender Überlebensinstinkt?
Und dann werden natürlich die Kräfte, die dann entstehen in uns, sind dann auch nicht mehr rational. Also es ist einfach eine Ebene. Nein. Und jetzt kommt natürlich hinzu, dass wir heute in dieser heutigen Art, wie wir miteinander umgehen, dass diese existenziellen Themen tatsächlich eigentlich ja alle befriedigt sind, zumindest glücklicherweise bei den meisten Menschen. Natürlich hat man immer so seine Probleme und das Geld reicht nicht fürs Ende des Monats. Das kann natürlich leider auch Realität für Menschen sein.
Also ich glaube, das ist eine Realität noch für sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, sogar in Deutschland, ganz bestimmt in Großbritannien jetzt aufgrund von neuesten Ereignissen. Also das ist etwas, was wieder online kommt. Es war, glaube ich, vor 10, 15 Jahren weniger. Ja. Es kommt wieder online. Und wir haben wieder Kriege. Das löst auch Urinstinkte aus. Das macht Angst. Also wir sind dabei, dass dieser Selbsterhaltungstrieb mehr online kommt. Und man sieht es in die politische Arena. Mhm. Dieser Rechtstrieb, dieser selbsterhaltende Nationalismus, denkt mehr an uns, nicht so viel an die anderen. Man merkt ganz genau, dass was in der Welt passiert in den letzten 10, 15 Jahren, solche extreme Sachen wie Brexit oder Ukraine-Krieg und so weiter, es macht sich bemerkbar in der Gesellschaft, wie dieser selbsterhaltende Instinkt auch in die politische Arena online kommt.
Ja, und ich finde, man kann auch da, wenn man das jetzt auf die Ängste überträgt, also welche Angst steckt dahinter, sehr gut erkennen, auch energetisch erkennen, wie fühlt sich dieser Subtyp, dieser Instinkt an, nämlich eher kalt. Also es ist eher abgrenzend, es ist eher ein, es geht jetzt um mich, ich muss für mich sorgen, du bist mir erstmal egal.
Ja, genau.
Und es wird sehr egoistisch, jetzt tatsächlich in dem Sinne gar nicht abwertend gemeint, sondern es ist einfach ein egoistischer Wahrnehmung, wenn ich gerade kein Dach über dem Kopf habe, wenn ich gerade nicht weiß, wo ich mein Essen herkriege, natürlich muss ich mich um mich kümmern. Also es ist sehr wichtig, dass wir auch da nicht bewertend werden, zumindest ich versuche es nie, wenn jemand sich um seinen selbsterhaltenden Instinkt kümmert, zu denken, oh Gott, und der kann, und was macht der, und ja, der ist so. Und also da bin ich auch hoffentlich immer sehr offen und wertschätzend, dass ja die Person kümmert sich einfach um sich jetzt.
Und wir haben auch ein Recht dazu und wir haben das Bedürfnis dazu. Und es macht uns einfach abwehrend. Wir werden in unser Gesamtverhalten abwehrende, verteidigende, wie du sagst, hart und kalt im Vergleich zu, wie wir sonst unterwegs sind. Ne?
Ja, ja.
Und genau da kommen unsere Gebote und Verbote des Enneagrammstils. Genau da. Ne? Dürfen wir Nein sagen, Grenzen haben und so weiter. Also genau das ist ein ganz interessantes Feld. Das ist, wo wir viele Aha-Erlebnisse haben können, wenn wir uns damit beschäftigen.
Ja. Ja, dann kommt der nächste Urinstinkt, der sexuelle. In dem Fall ist es wirklich der, als Instinkt ist es ganz klar der sexuelle Instinkt, als Trieb.
Ja.
In den Subtypen nennen wir es auch 1:1. Also es ist auch wirklich die 1:1 Beziehung. Also es geht nicht nur in dem Sinne um Sex, um Fortpflanzung und so, sondern es geht auch wirklich um das Gefühl, attraktiv zu sein, voranzukommen, so eine Energie zu wecken. Flirten nennt man es auch gerne. Also dieses, ich fühle mich angezogen, ich lasse mich anziehen, ich bin fasziniert, ich werde fasziniert. Ich bin faszinierend vielleicht sogar für andere. So dieses Attraktivität. Und ich glaube, auch dieses Verschmelzende, die Möglichkeit, sich so auf eine andere Person so einzulassen, dass man wie so eine Entität wird.
Gesehen werden. Es ist diese Instinkt, unterstützt uns darin, gesehen zu werden von einem anderen Menschen. Und wir können jegliche Form von Mann, Frau, Sexualität, Anziehungskraft, wir können es dann auch ganz unterschiedliche Felder erleben. Also haben wir ein gemeinsames Thema wie das Enneagramm? Haben wir womöglich denselben Enneagramm-Stil? Also es gibt viele Themen, die uns verbinden können. Eine super tiefgehende, interessantes Gespräch, die auch neue Nuancen für uns bringt oder für die andere Person. Und das sind alles Themen, die dieser 1:1-Instinkt will, treibt uns voran, das zu bekommen mit einem anderen Mensch und auch zu geben, damit der andere Mensch das mit uns so erlebt. Also immer was Neues, vertiefend, verbindend, Wärme. Da gibt es diese Strahlen in den Augen von den 1:1-Typen, die, das haben die anderen nicht so. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Die 1:1-Typen, die mehr damit unterwegs sind, haben etwas. Es ist wie ein Helen Palmer würde sagen, wie das Licht angeht. Also die Glühbirne ist an oder aus, ne?
Und es hat so diese Qualität von, so ein bisschen dieses, es kann sogar mit Tieren sein, fällt mir gerade auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so diese Eltern in unserem Umkreis beobachte und diese, wie kriege ich die Aufmerksamkeit meines kleinen Kindes? Wie bezirzend kann ich werden, damit sie sich auf mich einlassen? Oder auch, ich erlebe es auch bei Hunden, ne? Oder bei Tieren. Sorry, warte mal.
Das war punktgenau. Hallo, Harry.
Ja, ich erlebe es auch bei Tieren. Also wenn Leute dann plötzlich in einer Mickey-Maus-Stimme sprechen und plötzlich ganz kindlich werden und oh, ist der süß. Und also dieses, das hat schon diese sexuelle 1:1-Energie ist da mit drin. Also das gehört, ne, dieses meine Aufmerksamkeit wecken und deine Aufmerksamkeit.
Es ist die Energie, einen anderen Mensch zu erreichen und die Erfahrung zu machen, die sehen uns jetzt. Da ist wirklich diese Lebendigkeit ist jetzt werde ich gesehen. Und erst dann, erst wenn das gegeben ist, erst dann können wir kommunizieren. Dann haben wir eine Möglichkeit, mit unseren Worten eine Wirkung zu haben. Also sind viele absolut ursächliche Themen da drin, wenn wir etwas darüber wissen, wenn wir mehr darüber verstehen.
Und diese Energie ist im Vergleich zum Selbsterhalten, wo ich gesagt habe, ist eher kalt. Die ist eher heiß, warm bis eher heiß. Mhm. Also auch dieses Grenzen ausloten, vielleicht sogar ein bisschen zu weit gehen, als man eigentlich wollte im Moment und so weiter. Also das hat jetzt nicht nur mit Flirten zu tun, sondern auch tatsächlich das Risiko eingehen vom Flugzeug zu springen mit einem Fallschirm. Also das ist tatsächlich auch Teil dieser knisternden Energie.
Ja, man will was Neues erleben. Also Kreativität. Als erstes wollen wir was Neues erleben in einer Beziehung, in einer warmen Beziehung. Wir wollen aber auch, dass der andere Person das so erlebt. Ich kann Wirkung haben. Also Es ist wichtig, auf der einen Seite komplett zu trennen von der Idee, dass es nur um einen sexuellen Partner geht, weil darum reden wir hier nicht.
Genau.
Aber die sexuellen Triebkräfte in uns sind auch immer im Gange, wenn die an sind. Also wenn dieses Licht an ist, der Schalter an ist. Und das heißt, wenn diese 1:1 Subtyp an ist. Und dann gibt es natürlich, was du eben gesagt hast, es kann ja zu viel werden. Dann brauchen wir die berühmte rote Linie. Und es kann auch sein, wie ich versuche, in Kontakt mit meinem Kind zu gehen. Es kann ein Student irgendwo in der Gruppe sein, der mehr Aufmerksamkeit vom Professor haben möchte und dadurch die ganze Stunde ein bisschen sprengt und so weiter. Also wir brauchen gerade mit dieser Energie dann auch gute rote Linien, gesunde rote Linien.
Ja, und auch da sind natürlich Ängste, die sehr existenziell sind, weil das Gefühl, ich habe keine Wirkung in dieser Welt bei Menschen, ich habe keine Attraktivität, dieses Gefühl, hässlich zu sein, wie auch immer man das für sich selber definiert, ist einfach, ja, das kann schon echt an einem nagen und psychologisch auch nicht einfach sein.
Ja.
Ich finde, man schneidet sich mit dieser, wenn man diesen Instinkt unterdrückt, was, finde ich, gesellschaftlich schon sehr passiert, dass dieser sexuelle 1:1 Instinkt auch oft, ne, gerade in dieser Zeit jetzt mit diesem MeToo und so weiter, dass jegliche sexuelle Energie eigentlich direkt bedrohlich ist im Sinne von Sexual Predator und so weiter. Das finde ich nimmt auch Lebensenergie. Also es nimmt auch irgendwas von unserer eigentlich natürlichen Lebendigkeit, so finde ich. Ja.
Ja, die Angst, keine Wirkung haben zu können mit anderen Menschen, das ist diese Urangst hinter dieses Subtyp, dieser 1:1 Subtyp. Wenn wir anfangen zu üben, unsere Perspektive zu wechseln auf einen anderen, ich würde sagen, er wird in Perspektivwechsel von ich zuerst, ich mit einer anderen Person, ich in der Gruppe, mein Raum in der Gruppe, meine Gruppendienlichkeit, als jetzt Perspektivwechsel auf Gruppendienlichkeit. Also weg von einer anderen Person Wirkung haben zu Gruppendienlichkeit. Das kann Angst machen. Und da weiß ich, wovon ich spreche. Denn ich bin ja 1:1. Und das war ein so wichtiger Entwicklungsfeld für mich als Gruppenleitung, Trainerin. Es ging nicht, einzelne Beziehungen in eine Gruppe zu haben. Ich meine, mit 6, 8 Leute geht es. Aber mit 17 geht es nicht mehr. Also ich musste lernen, diese Perspektivwechsel. Und es hat Angst gemacht. Es ist ein Kontrollverlust. Es ist ein Verlust von Intensität. Und man hat noch nicht eine Identifikation aufgebaut, wo ich sicher sein kann, auch wenn ich nicht spreche, mit Präsenz, vielleicht ein bisschen Input und Übung, dass ich dadurch auch Wirkung haben kann und ein interessantes Workshop gestalten kann. Als ich anfang, war mein ganzes System programmiert. Es geht nur mit meiner persönlichen Wirkung auf eine andere Person. Sehr anstrengend. Und da merkt man schon, welches Potenzial, Entwicklungspotenzial drin steckt. Wenn wir diese Subtyp-Theorie ernst nehmen, wirklich klein uns damit auseinandersetzen, wirklich für uns nutzbar machen, für unsere Entwicklung. Es ist mächtig und wir werden Ängste begegnen. Ist einfach so. Aber mit Körperpraxis lernen wir damit umzugehen.
Genau. Und dann kommen wir zum dritten Urinstinkt, der soziale, der, glaube ich, auch in der Reihenfolge der Entwicklungsstufe auch der letzte ist, der entwickelt wird, ne? Dieser soziale Urinstinkt, der, also das in Gruppen sein, mit Gruppen sein, das vor allem das Thema Zugehörigkeit in Systemen, in meinem Sportclub, in einem Fachbereich, in meinem Beruf, in natürlich später Beruf, aber früher auch in meiner Klasse, in meiner Schule, im Kindergarten, also wie gehöre ich dazu in dieser Gruppe? Und und das ist so das Hauptthema. Also dieses Thema Teilnahme, Dienlichkeit für die Gruppe auch, sich engagieren für die Gruppe, Da geht es dann nicht mehr so um eine einzelne Person, sondern, also zumindest nicht in diesem, man kann sich natürlich für eine Person engagieren und die Gruppe dient auch dazu. Das wäre aber dann eher der Fokus eben dieser 1-zu-1-Energie. In der Gruppe, in der sozialen Energie ist es wirklich, dass die Gruppe ist quasi ein Gesamtobjekt, dem ich dienen will, so ungefähr. Und diese Gruppenperspektive ist auch so ein bisschen mehr dieses etwas beitragen, was auch größer ist als ich. Also ich nutze nicht nur meine, jetzt natürlich das typische Klischee, meine Pfauenfedern, um in der Gruppe irgendwie da zu sein und mich zu zeigen, sondern eigentlich bin ich als sozialer Instinkt eher nicht so auffällig, nicht so laut, nicht so, also ein bisschen angepasster in Gruppen, eher ein bisschen ruhiger. Also die Energie ist weder kalt noch heiß, sondern eher so Temperatur der Gruppe.
So. Ja, und das ist das nicht ein Kompetenz? Wir hatten gerade das Thema, unser letzter Mediationsbaustein. Ist es nicht eine hohe Kompetenz als Leitung zu erkennen, die Moderation kann in die Gruppe weitergereicht werden, je nach Kompetenzfelder, was das Thema ist. Und wenn alle in der Gruppe erleben, diese Kompetenz wird in die gesehen, gefördert und auch nutzbar gemacht, dann gehst du Richtung Synergy in der Gruppe. Dann gehst du eine Gruppe im Flow, eine Gruppe, die unheimlich gut zusammen funktioniert. Ob es jetzt eine Ausbildungsgruppe mit dem Lernen, gegenseitiges Unterstützen, oder ob es ein Team ist, der wir ein konkretes Ziel vor Augen haben. Also es, ja, da alleine steckt schon so viel Potenzial drin. Und wenn wir es nicht wissen, dann können wir auch nicht bewusst damit arbeiten. Also ich bin gerade wieder so begeistert für Führungskräfte, diese drei Subtypen. Also beides, Trainer, ne? Gruppen, Ausbildungsgruppen, wirklich fördern und halten und unterstützen sich gegenseitig. Und da förderst du auch die Zugehörigkeit, da förderst du die Wärme und Beziehung, die Atmosphäre in der Gruppe, auch den Mut, Dinge zu klären, relativ schnell, wenn irgendwelche Irritationen da sind. Und was mir auch einfällt, wir erleben das in Gruppen, wenn der soziale Instinkt gerade präsent ist in jemand, dann sagen die nicht, wann gibt's Essen, ich habe Hunger, dann machen die einen Kommentar, kann ich nur mal fragen für die Gruppe, wann gibt es Essen, damit wir uns darauf orientieren können. Also du hörst in die Art, wie die eine Frage stellen, welcher Instinkt online ist. Ne? Mhm.
Das ist richtig, ja. Das ist wahr.
Schön, ne? Ja, es ist wirklich.
Und der 1-zu-1-Instinkt würde wahrscheinlich ein bisschen den Leitungen bezirzen, dass man doch jetzt vielleicht es hinkriegen könnte.
Oder Schuld geben, dass wir keine Pausen hatten und zu lange warten mussten auf Essen oder so.
Und
ein Wort noch für Gruppe.
Ja?
Zugehörigkeit.
Ja, genau. Lass es mich einordnen in den Ängsten, weil da wollte ich nämlich auch gerade hinkommen. Dann kannst du das sagen.
Ja, ja.
Auch da ist natürlich eine existenzielle Angst bei dem sozialen Urinstinkt. Und jetzt darfst du über Zugehörigkeit sprechen, Pam.
Ja, Zugehörigkeit ist, es gehört mit zum Überleben, das muss man hier klar sagen. Wir können als einzelne Menschen nicht überleben, als Menschen. Und dieses Urinstinkt ist in uns, es ist in die Pferde, es ist in die Fische. Also wir brauchen diese Gruppen, Erfahrung und auch Halt. Und es dient unser Überleben, wenn wir auch eingebettet sind und zugehörig sind. Und dieser Instinkt, was kann ich tun, um zugehörig zu sein? Was sollte ich nicht tun, um die Zugehörigkeit zu stören, womöglich zu verlieren? Das läuft ständig, dieser Instinkt. Und die ist auch mächtig. Ich würde auch sagen, es hat sehr viel mit Bauchzentrum zu tun. Aber natürlich alle Instinkte haben etwas mit dem Stammhirn zu tun, also was wir im Bauchzentrum zuordnen würden. Aber dieses Thema Zugehörigkeit, es ist so ein interessantes Thema, weil ich als 1-zu-1, also das ist mein Hauptsymptom, hätte das Wort nicht mal im Mund genommen. Ich hätte nie mehr Gedanken dazu gemacht. Ich habe mir nie bewusst Sorgen darüber gemacht. Ich hätte gesagt, das ist ein Thema, die ich nicht in meinem Leben habe. Oder?
Ja, ich würde auch heute noch sagen, das Thema also ne, die Angst ist ja, wenn man sie nochmal ganz konkret benennt, ich werde aus einer Gruppe ausgestoßen, ich muss die Gruppe verlassen, ich darf hier nicht mehr sein, ich gehöre nicht dazu.
Ja.
Und das kann bei vielen Leuten echt einiges triggern, diese Angst. Und ich hatte tatsächlich diese Angst nie so, dass es mir wirklich, dass ich jetzt irgendwie kompensieren musste oder so. Also ich bin auch sozial eher am der Instinkt ist am wenigsten ausgeprägt in mir im Sinne von, dass es Ängste auslöst.
Yeah.
Und da bin ich bei dir. Also ich hatte nie den Gedanken, oh Gott, wenn ich mich jetzt so in der Gruppe verhalte, dann, oder sehr selten, oh, dann wollen die nicht mehr, dass ich jetzt hier Teil dieser Gruppe bin.
Und jetzt bemerke ich, das ist wirklich für mich jetzt eine neue Erkenntnis gerade, weil ich habe zurückgedacht, weil ich hatte diese Phase, wo die 1:1 für mich sicherer war. Und dieses mich zurücknehmen und in die Perspektive der Gruppe und des sozialen Instinkt gehen, hat Angst in mir ausgelöst. Das weiß ich, das kann ich drüber reden. Ich habe aber nie das Wort Zugehörigkeit gedacht oder benutzt dafür. Und jetzt ist mir klar geworden, als Enneagrammstil 2, die Urängste ist immer, deinen Wert zu verlieren in den Augen der anderen. Und da ist mir klar geworden, ja, was ich kannte nicht mich Sorgen machen um Zugehörigkeit, aber ich kannte meine Rolle, Position und Wert in der Gruppe zu verlieren. Und das ist der Knopf, das war die Angst. Wenn ich nicht diese intensive 1:1 Beziehung habe, verliere ich irgendwie Wert in der Gruppe. Und es war zuerst eben sehr bedrohlich. Also es war echt schwierig am Anfang. Ich musste viel Körperpraxis mitmachen, um das
zu machen. Und jetzt kommen wir genau zu den Enneagramm-Stilen. Und da will ich ganz klar sagen, also jeder Enneagramm-Stil hat alle drei Urinstinkte. Du bist ein Mensch, du hast sie. Fertig. Da braucht man nicht sozusagen drüber reden.
Ja.
Die Frage ist, wie stark sind sie ausgeprägt? Wie viel Angst triggern sie, wenn du sie nicht auslebst? Wie viel kontrollieren sie dein Leben unbewusst und so weiter? Das sind die Fragen, die spannend sind. Und jeder Enneagramm-Stil hat diese drei Urinstinkte und eben dann mit den Verhaltensweisen. Aber da bin ich immer sehr vorsichtig. Also es ist nicht dein Hauptsubtyp sozusagen und die anderen sind mehr oder weniger irrelevant. Im Gegenteil, die sind super wichtig trotzdem.
Genau die, die du nicht erkennst und nicht kennst, sind genau die, wo du gutes Entwicklungspotenzial hast.
Ja.
Also auch das ist eine gute Information für deine Entwicklungsarbeit.
Nicht nur die, die du nicht kennst, sind Entwicklungspotenzial, sogar der, den du kennst, ist auch richtig.
Absolut. Ja. Und das ist Enneagramm-Stil, wie gesagt, ist irgendwie so allgemein, ich habe es am Anfang gesagt, aber dieses Subtyp-Verhalten so akribisch beschrieben zu bekommen, dass wir wirklich diese kleine Beschreibung, du hast gesagt, glaube ich, es ist wie drei Stile innerhalb diesen einen Stil.
Ja.
Nee,
habe ich gesagt, ist nicht, also wir sehen es nicht so, dass es drei verschiedene.
Wir sehen es nicht so, aber die Information, die wir bekommen, sind drei Aspekte von unserer Grundlebensstrategie, die noch viel spezifischer werden durch die Beschreibung der Subtypen. Und das vertieft die Sicherheit und Klarheit. Das ist tatsächlich mein Stil, mein Zentrum. Also alles wird noch klarer und sicherer und bietet mehr Potenzial für, wie ich damit arbeiten kann.
Ja, und du weißt ja, dass ich immer so ein Thema habe mit neuer Terminologie und wie könnte man Sachen umtaufen.
leg los.
Und ich finde tatsächlich, dass Subtypen eigentlich kein passendes Wort ist, weil Subtypen suggeriert, es ist ein Typ. Also das finde ich eigentlich nicht richtig. Es ist der Enneagramm-Stil und es sind eigentlich Facetten,
ja,
je nachdem, welcher Instinkt gerade getriggert wird. So, mach da mal ein Wort aus. Wie kann man das in einem Wort zusammenfassen? Aber das ist es, was für mich das eigentlich beschreibt.
Gut,
Verhaltensfacetten.
Ja, Verhaltensfacetten von einem Enneagramm-Stil. Und die Facetten beziehen sich auf bestimmte Verhaltensweisen, die genau. Teil der Grundlebensstrategie sind. Und die Entwicklungsarbeit ist zu lernen. Es ist nicht leicht zu erkennen, weil ein Instinkt in dir anspringt. Also da brauchst du schon einen ziemlich guten Körperkontakt.
Oh, das ist schwierig.
Du brauchst eine gute Körperpraxis. Es ist wichtig, auch innere Arbeit zu machen, um damit guten Kontakt zu bekommen, um immer bewusster zu werden, wann der Instinkt anspringt. Und dann geht es darum, der Impuls nicht zu gehorchen, also nicht automatisch auszuleben mit diesem Verhalten, sondern genau in dem Punkt Stopp und wirklich auszusteigen, also nicht gehorchen. Das ist die Schwierigkeit. Da sind wir in der Entwicklungsarbeit. Das ist ein Punkt, wo wir am Anfang viel Bewusstsein entwickeln mussten, es überhaupt zu erkennen. Dann eine gute, stabile Praxis zu entwickeln. Wie gehen wir damit um, wenn wir erkennen, dass es getriggert ist? Was sind die Alternativen? Oft ist einfach dieser Perspektivwechsel, finde ich, ist oft gefragt. Und dann die Gefühle, die gemischten Gefühle, die hochkommen, gemischt einerseits Angst oder Unwohlsein. Wir gehen gegen den Strom, wir bürsten unser Stil gegen den Strom oder gegen die Haarrichtung. Und stattdessen auch Richtung Freiheit, freier Wille, die Mut kostet.
Mhm.
Erstmal. Und nachher ist es natürlich herrlich, so viel Freiheit einfach so zur Verfügung zu haben. Aber es dauert ein bisschen, bis es
ja, so weit also, ist. Also es sind tatsächlich eben mehrere Schritte, ne? Und jeder Schritt für sich ist schon ein echtes Entwicklungsfeld. Also, was du sagst, das zu erkennen, dass etwas anspringt. Also das wäre wie wenn ich durch die Welt laufe und jedes Mal, wenn ich atme, die Luft erkenne, die ich einatme. Also es ist einfach so natürlich, dass man sich keine Gedanken drüber macht. Also es zu erkennen und dann mit diesem, was du sagst, diese gemischten Gefühle da zu bleiben und dabei zu bleiben und die auszuhalten. Meistens ist es
die
ja
tatsächlich die zu halten.
Die zu halten, genau. Und meistens ist es ja tatsächlich Angst, die dann da ist. Und unser Körper schreit, unser Ego schreit und sagt, hör auf mit dem Scheiß, wenn du jetzt auch, mach doch keine, was machst du hier mit deinen Ängsten? Du kannst doch ganz einfach das regeln, indem du mehr leistest, laut wirst.
Ja.
Die Strategie.
Indem du nicht Nein sagst. Indem du nicht sagst, nein, das kann ich nicht, das mache ich nicht, ich habe nicht genug Zeit oder es würde mich überfordern, um Gottes Willen.
Ja.
Solch einen Satz auszusprechen. Nicht,
indem du jetzt witzig wirst, einen flotten Spruch machst, indem du die anderen abwertest. Also es gibt so viele Strategien und ist jetzt, glaube ich, nochmal echt wichtig. Also es gibt eben diese neuen, also für jeden Urinstinkt, 9 verschiedene Verhaltensweisen. Wie kann ich diesen Urinstinkt bewältigen? Wie bekomme ich Sicherheit, wenn mein selbsterhaltender Subtyp getriggert ist? Dann gibt es eben 9 verschiedene Facetten. Und so ist es auch, die Sicherheit zu erlangen in 1:1 Beziehungen und die Sicherheit zu erlangen in Gruppen.
Ja.
Also es ist schon echt mächtig.
Lass uns da ein Tick spezifischer noch sein. Also
ja.
Sicherheit ist ja, ne, selbsterhaltend. Beziehung und Anerkennung als Mensch sind Urbedürfnisse, die wir haben und Wirkung haben können. Gruppenzugehörigkeit in der Gruppe, Wirkung haben können in der Gruppe, für der Gruppe. Zugehörigkeit. Das sind Urbedürfnisse, die wir alle haben. Und diese Instinkte unterstützen uns, die auch zu bekommen. Also insofern, die sind schon irgendwie was Wunderbares. Biologisch gesehen ist es ein fantastisches Phänomen, hochintelligent, die sich wiederum um uns kümmert. Philipp, ich muss einfach fragen, weil die ganze Zeit denke ich, zeigen wir diesen kleinen Film im Seminar, was wir haben.
Ja.
Das, ist zu schön, um das noch ein bisschen plastischer zu machen, begreifbarer zu machen, bevor wir hier sprechen.
Ja, dann sag mal kurz, was das ist, weil jetzt sind die Leute, glaube ich, neugierig, was du meinst.
Das würde ich nicht machen, Philipp.
Ach so, oder so? Ja, gut, okay. Du willst es bewusst
machen. Das wollte ich die neugierig machen.
Okay. Ja, also dieses, genau, erkennen, also ich bin noch bei diesem Entwicklungsweg erkennen, halten. Und dann, jetzt lass uns noch mal ganz konkret diesen Perspektivwechsel erwähnen. Ja. Du hast zwar schon immer wieder darauf hingewiesen, aber ich finde es echt diese bewusste Handlung von ich weiß, also erstmal erkennen, ich habe gerade mein selbsterhaltender Instinkt ist an und dann bewusst die Perspektive zu ändern, weg von meiner Selbsterhaltung hin zu und dann eben, was auch immer die Situation erwartet, vielleicht die Gruppe, vielleicht 1:1.
Also entweder auf die Second Person Perspective von mir zu einer anderen Person. Es geht aber nur an der Stelle, lass uns klar sein, ich kann meine Perspektive nur ändern, wenn ich gerade selbsterhaltend unterwegs bin, wenn ich mich sehr gut erde und mir Akzeptanz und Wohlwollen habe, weil ich brauche mein Herzzentrum dafür, ich brauche eine Öffnung, um überhaupt diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Wenn ich das nicht kann, dann ist es sehr schwierig, in dem Moment, wo der selbsterhaltende Instinkt unterwegs ist, ist es sehr schwierig, etwas zu ändern. Ne? Aber wie wichtig ist diese Kompetenz, diese Perspektive bewusst einzunehmen für eine Führungskraft?
Oh ja. Oh
ja. Eine Führungskraft, der 1:1 unterwegs ist oder selbsterhaltend unterwegs ist, hat einfach etwas zu lernen. Weil diese Gruppenperspektive, soziale Perspektive ist so wichtig, um ein Team zu führen, zu leiten, auch gut zu pflegen und zu dienen. Das gehört ja auch zum Leadership heute, dass du dies alle als Einheit im Blick hast, dass du bemerkst, wo kleine Störungen eventuell sind und wo du was unternehmen kannst, um diese Störung ein bisschen zu beheben. Manchmal muss man einzelne Personen ansprechen, aber manchmal ist es in der Gruppe ganz wichtig, diese einzelne Störung auch anzusprechen, damit alle mitgenommen werden und. Also es gibt sehr viel Leadership-Kompetenz, was damit zusammenhängt. Das sprechen wir ja auch in unseren Organisationsbausteine im Coaching. Weil wenn ich Teams coachen will, dann brauche ich die Selbsterhaltende, einfach ein bisschen als Vorbild da vorne. Ich brauche die 1:1. Und ich brauche diese Gruppenperspektive.
Das ist interessant, weil wenn ich jetzt an 1:1 denke, ich bin sozusagen komplett bei der anderen Perspektive, absorbiert in der anderen Person, verschmolzen. Das heißt, ich muss mich erstmal wieder trennen. Eigentlich, da brauche ich Bauchzentrum.
Genau.
Ganz klar meinen Willen, mein Bauchzentrum.
Ja. Ich würde sagen, für beides. Also ich glaube, bei uns ist immer erst erden. Das ist für mich der ganze Körper.
Sowieso,
immer erst erden, damit ich die Perspektivwechsel hinbekomme von aushalten, von diesen gemischten Gefühlen, sondern wir wollen sie haben und halten, damit wir eine gute Körperpraxis sie transformieren können. Ich kann diese Menge an Angst unter diesen alten kindlichen Knöpfen transformieren mit einer guten Körperpraxis. Darum geht es. Also haben wollen, halten. Wir übernehmen die Aufgabe zu halten. Und wir brauchen Akzeptanz und Wohlwollen, um das überhaupt wirklich hinzubekommen, weil das öffnet und macht den Druck. Es erleichtert den Druck sofort. Weil sonst ist ganz schön Druck auf System, wenn der selbsterhaltende Trieb für sich unterwegs ist. Ja, und wenn wir absorbiert sind in diese 1:1, Wir bemerken nichts anderes. Wir bemerken nicht, dass wir vielleicht mal uns um andere Menschen kümmern sollten oder um unsere Zeitstruktur, unsere Effizienz, unsere Ziele vielleicht nochmal. Wir wollten doch nochmal schwimmen gehen oder noch was anderes machen. Wir kommen zu spät irgendwo, weil wir uns so absorbiert würden mit einem einzigen.
Also mir ist es tatsächlich sogar bis zu, ich muss eigentlich seit einer Stunde auf Toilette, aber kann mich nicht lösen. Also wirklich so.
Ja, genau. Also biologische Bedürfnisse werden auch übersehen, alles wird übersehen, wenn man voll in diesen 1:1 ist. Es ist wie so ein Klunk, wie ein starkes Magnet und das Feld ist zwischen uns und da draußen gibt es nichts mehr. Es ist einfach dieses heiße, spannende, faszinierende Feld zwischen mich und einer anderen Person. Mhm. Und wenn ich es bemerke, Grounding, wie du sagst, Bauchzentrum, unbedingt, und mich trennen, Angst und auch Kontrollverlust. Kennst du das?
Ja, klar.
Also, wenn ich aus meinem 1:1 löse, also heute nun nicht mehr, aber früher, es war so eine schreckliche Angst vor Kontrollverlust. Also, ja, das gehört ein bisschen mit dazu.
Und sozial, also da ist auch spannend, der soziale Instinkt ist ja tatsächlich der eher ausgleichend, eher ruhig, eher anpassend im Sinne der Gruppe. Ich bin einfach da, ja. Auch gar nicht so auffallend im Sinne von, ich rede nicht so viel, ich bringe mich nur ein, wenn es notwendig ist. Das ist eher der soziale Instinkt. Und spannenderweise, also die Ängste, die ausgelöst werden, wenn man natürlich dann den Perspektive wechselt, in die Selbsterhaltung geht, sich von der Gruppe trennt, gegebenenfalls seine Meinung einbringt, was lautstark sagt oder grundsätzlich die Position vertritt, dann kann das natürlich schon direkt sehr unsicher sich anfühlen. Also man macht ja wirklich was eigentlich die Struktur gar nicht will, nämlich sich auch von der Gruppe in dem Sinne trennen. Also ich bin nicht mehr verschmolzen in der Gruppe, sondern ich bin plötzlich eine eigene Person, die vielleicht was anderes will als die Gruppe, die eine eigene Meinung hat, die nicht mehr die Gruppenmeinung hat.
Ja. Und ich vertrete die Werte der Gruppe nicht mehr oder will sie nicht mehr vertreten. Und in dem Moment, wo ich eine konkrete Handlung folge, also wo ich wirklich etwas tue, sage, vielleicht kündige ich oder ich komme nicht mehr oder also was auch immer ich tue, aber das kostet Mut und Kraft und kann eben diese gemischten Gefühle, Angst auslösen. Aber ich habe eben noch mal so ein bisschen durchdacht, was ist die Konsequenz, was ist die Urangst, die getriggert wird, wenn du deinen Platz in der Gruppe verlierst? Also du hast es nicht freiwillig gemacht, sondern jetzt passiert dir das. Die Gruppe entscheidet, dass du nicht mehr die Werte und Normen entsprichst oder dass du nicht mehr dazugehörst. Und das ist natürlich wesentlich heftiger. Stimmt's? Wesentlich heftiger.
Ja, auf jeden Fall, ganz klar.
Und was mir dazu einfällt, ja, ich habe meinen Wert verloren. Ich bin ganz alleine in der Welt, erstmal so ein Gefühl, ausgestoßen, ganz alleine in der Welt. Also das weckt wirklich Urängste, die wir mit Recht biologisch gesehen Sinn machen, weil wir sollten auch nicht leben müssen ohne Wert und ohne, nur an der Stelle logisch rational klar zu sein, dass das nur Gefühle sind. Meistens aus alten Erfahrungen. Ob das tatsächlich heute eine reale Situation ist, wo ich komplett alleine in der Welt bin, weil ich eine Gruppe verliere, ist hoffentlich in den meisten Fällen nicht der Wahrheit.
Ja, es ist so ein bisschen dieses Bild wie im Dschungel, ne? Also du wirst einfach, da ist ein kleines Dorf im Dschungel und du wirst einfach ausgestoßen und musst jetzt selber im schlimmsten Fall ohne irgendwelche Werkzeuge dich durch den Dschungel schlagen. Aber wie du sagst, also das ist einfach, das ist
wenn tief. Mit ein bisschen Rationalität merkt man, dass dieser Dschungel mitten in Hamburg ist. Oder?
Ja, genau. In Frankfurt.
Das sind noch ein paar andere Menschen und Gruppen in meinem Leben und wir können es dann wieder in Ordnung bringen. Ne? Gut erden und die Gefühle transformieren. Und diese Knöpfe werden entmachtet. Also dadurch gewinnen wir an Resilienz, dadurch beginnen wir an Präsenz und die Fähigkeit, die Unebenheiten des Lebens immer mitzunehmen. Weil wir brauchen immer diesen Ausgleich zwischen die drei Instinkte. Wir brauchen diese Erdung, die drei Zentren öffnen, integrieren und immer wieder transformieren, die gemischten Gefühle, die hochkommen. Für die ganze Prozess, damit haben wir angefangen, Disidentifikation von alten Automatismen.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt eine echt gute Übersicht bekommen.
Ja, ne?
Hoffentlich. Ich hoffe, dass es den Leuten interessiert hat, dass es eben nicht nur ein kleines Zeichen hinter meinem Enneagramm-Stil. Also wenn so im Internet lese ich ja oft so Kommentare, so ich bin ein 5 Wing 6 sozial oder
SX,
irgendwie
sexuell. Ja, genau. Ja.
Ich hoffe, dass wir mehr Licht gebracht haben da rein, dass es doch etwas komplexer sein kann und vor allem, dass es Sinn macht, sich nicht nur mit seinem Hauptsubtyp zu beschäftigen. Also das hoffen wir und wir hoffen, vielleicht sehen wir euch im Seminar. Das wäre natürlich toll. Es ist online. Es ist tatsächlich, ihr dürft zu Hause bleiben. Es funktioniert sehr gut. Wir haben jetzt mittlerweile über 3 Jahre Erfahrung damit. 4 Jahre waren wir online mit Subtypen und wir haben ganz bewusst uns dazu entschieden, es auch online zu belassen. Es funktioniert gut. Ja. Das Feedback ist gut. Wir haben extra darauf geachtet, dass wir genug Pausen einbauen, um eben für sich auch durchatmen zu können, nicht nur im Screen zu sitzen. Also entsprechend, ich hoffe, und natürlich Panels, Subtyp-Panels sind ganz spannende Sachen. Ja, vielleicht interessiert das jemanden.
Ja. Und die Mischung, also was ich bemerke, ist, wenn wir hier so reden, es müssen Fragen auslösen. Das bemerke ich die ganze Zeit. Ui, es muss so viele Fragen auslösen. Ja. Und irgendwie ist es doch schöner im Screen. Deswegen glaube ich, finden wir, dass es so gut funktioniert. Also wir geben natürlich einen theoretischen Input. Natürlich gibt es Übungen dazu und natürlich gibt es Breakout Rooms.
Klar.
Aber dieses Zurückkommen und die Fragen, das ist, glaube ich, weil diese Theorie ist erstmal komplex. Es braucht viele Fragen und viele Antworten, um allmählich ein tieferes Verständnis zu gewinnen. Und das funktioniert so sehr gut online. Das ist halt der Grund, warum wir gesagt haben, ja, also irgendwie online ist einfach ideal für diese Theorie. Natürlich die Praxis, wie immer, musst ihr selber schon machen und das nimmt ihr mit, aber wir üben es auch.
Ja, ihr findet alles auf unserer Webseite. Ja, Pam, vielen Dank.
Ja, danke, Philipp. Das war wieder so spannend und schön, mit dir darüber zu reden, weil es ist immer dieses im Gespräch, also ich habe wirklich so ein paar neue Erkenntnisse zusammengebracht. So, guck mal, wie das zusammenhängt. Ja. Und das ist eigentlich das ist 1:1 par excellence.
Das stimmt, ja.
Das ist 1:1 par excellence.
Ja, wir frönen in unserem 1:1 Instinkt, wenn wir hier unseren Podcast aufnehmen.
Ja.
Genau. Okay,
ja. Dann. Danke, Philipp. Ciao, ciao. Ciao, ciao.